Willkommen, ihr lieben Entdeckerherzen. Heute reisen wir zu einem Mann, der etwas Unglaubliches möglich machte. Er holte aus der Luft ein unsichtbares Geschenk, das Felder satt und Brotlaibe groß werden ließ. Sein Name klingt wie ein Funke. Fritz Haber.
Und hinter diesem Funken steckt ein Mensch mit Sehnsucht und Widersprüchen. Er liebte das Denken, das Forschen, den Moment, wenn eine blaue Flamme plötzlich eine Antwort verrät. Diese Geschichte wird lebhaft, groß und manchmal ernst, doch behutsam erzählt.
Ein einziges Tröpfchen aus Glas, ein Geruch, der in der Nase brennt, ein Zettel, der die Farbe wechselt. Und plötzlich kann die Erde mehr Menschen ernähren als je zuvor. Wie das möglich wurde, führt uns gleich jemand ganz Besonderes vor Augen.
Es geht um Fragen, die bis heute wichtig sind. Wie verwandelt Wissen die Welt? Wo liegt Verantwortung? Die Geschichte ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet. Spannend wie ein Abenteuer, klar wie frische Morgenluft.
Jemand, der diese Geschichte so lebendig erzählen kann, dass wir die Funken im Labor fast sehen, steht schon bereit. Er nimmt uns sanft an die Hand, durch Zeiten von Hoffnung und Zweifel und zeigt uns, wie Luft zu Brot wurde.
Dann öffnen wir das Tor zur Vergangenheit. Lieber Geschichtenerzähler, nimm uns mit. Hinein in die Werkstätten, über Felder und durch stürmische Jahre, in denen ein leuchtender Gedanke die Welt veränderte.
Breslau, an einem frostigen Dezembermorgen 1868. In den Gassen klappern Wagenräder. Im Schaufenster eines Farbwarenhandels glänzen Fläschchen wie winzige Edelsteine. Hier erblickt Fritz Haber das Licht der Welt. Der Vater handelt mit Farben und Chemikalien. Im Hinterzimmer riecht es nach Tinte, Leim und einem Hauch von Pfeffer wie frisch gemahlene Neugier. Fritz wächst zwischen Wagen, Fässern und Notizbüchern auf. Er staunt über das Ungreifbare. Wie kann eine unsichtbare Substanz Dinge färben, reinigen, verändern? Früh lernt er, dass Luft nicht leer ist, sondern voller Geheimnisse. Als Jugendlicher liest er bis spät in die Nacht, lauscht dem leisen Rauschen der Saiten und träumt von dem Tag, an dem ein Gedanke so hell wird wie eine Flamme, die Dunkelheit zu Licht verwandelt. Heidelberg und Berlin, später Karlsruhe, Hörsäle mit Kreidestaub, knarzende Bänke, ein Ofen, der die kalte Luft zähmt. Dort trifft er auf große Lehrer und noch größere Fragen. Stickstoff, sagen die Gelehrten, sei wie ein Drache in der Luft, überall vorhanden und doch so fest gebunden, dass Pflanzen ihn kaum nutzen können. Felder hungern, wenn Stickstoff fehlt. Bis dahin liefert vor allem Chilesalpeter aus fernen Ländern Dünger. Doch was, wenn die Schiffe ausbleiben? Was, wenn man den Stickstoff direkt aus der Luft holen könnte? Fritz spürt, wie sich dieser Gedanke in ihm festbeißt. An den Rand seiner Notizhefte kritzelt er Formeln und kleine Pfeile, als wollte er dem unsichtbaren Drachen heimlich den Weg aus seiner Höhle zeichnen. Karlsruhe, in einem Labor, das nach warmem Glas und feuchtem Papier riecht. Auf dem Tisch stehen Röhren, Manometer, feine Ventile. Fritz Haber arbeitet sich in eine Idee hinein, die viele für fast unmöglich halten. Stickstoff aus der Luft mit Wasserstoff zu Ammoniak verbinden. Die Reaktion will Hitze, sehr viel Druck und den richtigen Helfer. Einen Katalysator, der die störrischen Gasmoleküle zueinander führt. Doch das Glas ächzt, Dichtungen geben nach. Er notiert Versuche wie kleine Geschichtseinträge. Heute zu wenig, morgen zu heiß, übermorgen Ventil undicht. Trotzdem bleibt er dabei. Alle Rückschläge klingen wie ein fernes Nein, das er mit einem ruhigeren, hartnäckigen Ja beantwortet. Er hält die Flamme niedrig, die Augen offen, das Ziel in Reichweite. Der Druck steigt, die Apparatur bebt. Für die Verbindung braucht es ungefähr das 200-fache des Luftdrucks und Temperaturen, die wie ein kleiner Ofen brennen, ungefähr 500 Grad. Einer hilft dem anderen. Druck, Hitze, Katalysator. Aber die Metalle knurren. Glasröhren sind zu schwach. Fritz holt sich Rat, lässt stärkere Legierungen schmieden, probiert neue Dichtungen, hört auf das Flüstern der Ventile. Jeder Fehlton wird zum Hinweis. Manche Nächte klingen nach Pumpen, nach dem tiefen Atem der Maschine. Dann wieder sitzt er still beim Notizbuch, zeichnet Linien, Pfeile, winzige Zahlen, als ob im Gleichgewicht der Striche der entscheidende Trick läge. Die Welt draußen schläft, doch hier zwischen Stahl und Flamme arbeitet ein Gedanke daran, Nahrung zu werden. Ein Abend im Juli 1909. Das Labor ist warm, die Fenster dunkel. Im Kühler perlt etwas, erst ein Tropfen, dann zwei. Ein scharfer Geruch beißt in die Nase. Ein Papierstreifen in Säure getaucht, verfärbt sich, ein kleines Zeichen, das sich aus Luft und Wasserstoff etwas Neues gebildet hat. Ammoniak, kein Traum mehr, sondern ein Tröpfchen Wirklichkeit. Fritz hält inne. Nicht jubeln, zuerst prüfen, mehrere Versuche, gleiche Spur. Dann erlaubt er sich ein Lächeln, das eher ausatmet als strahlt. Die Luft ist nicht nur Atem, sie ist Rohstoff. Der Drache hat einen Schlüssellochspalt geöffnet. Ein Weg entsteht von einem Labor in Karlsruhe hinaus zu Feldern, die noch nicht wissen, dass sie bald satt werden. Jetzt braucht die Idee starke Schultern. Bei der Firma BASF trifft Fritz auf Karl Bosch, einen Ingenieur mit Sinn für große Apparate und hartes Metall. Gemeinsam wird aus Labormaßstäben Industrie. Man baut dickwandige Reaktoren, sucht robuste Katalysatoren, schließlich zeigt sich Eisen als treuer Helfer, unterstützt von winzigen Spuren anderer Stoffe. In Opau entstehen Hallen wie stählerne Kathedralen. Rohre singen, Ventile zischen, Messuhren nicken. Arbeiter in dicken Handschuhen wuchten Leitungen in die richtige Lage. Die Luft wird herangezogen, gereinigt, verdichtet, erhitzt. Es ist, als ob ein neuer Ofen für die Welt entzündet wird. Einer, der Nahrung bäckt, ohne Mehl zu verbrauchen, weil er das Mehl von morgen erst möglich macht. Hindernisse stolpern nicht leise. Dichtungen versagen, Reaktoren ermüden, kleine Leckagen riechen streng und warnend. Bosch und seine Leute entwickeln neue Stähle, lernen, wie man gewaltigen Druck zähmt. In langen Schichten hören sie auf Töne, die Gefahr verraten. Ein zu helles Pfeifen, ein klagendes Knacken. Zwischen Bauteilen und Berechnungen wächst etwas Unsichtbares. Vertrauen in die Methode und Respekt vor der Macht, die in den Rohren steckt. Dann die erste, stabile Produktion. Ammoniak fließt, wird zu Salzen verarbeitet, zu Dünger, der in Säcke rutscht und auf Wagen klettert. Die Luft, die die Menschen atmen, wird nun auch Nahrung für den Boden. Ein neuer Kreislauf beginnt. Himmel, Feuer, Rohr, Sack, Feld. 1913 verlässt der erste große Strom, Ammoniak, die Fabrik in Opau. Auf dem Land atmen Felder auf. Halme stehen fester, Ähren werden schwerer. In Küchen gehen Brote kraftvoll auf, als hätten sie gelernt, größer zu träumen. Der Gedanke aus Karlsruhe wird Teil des Alltags, leise wie Salz im Teig. Viele Menschen sehen darin eine Art Wunder. Doch es ist ein Wunder, das berechnet werden kann, das mit Verschraubungen, Druck und Wärme zusammenhält. Die Welt verändert sich, manchmal wie ein überschwappendes Glas. Man merkt es erst, wenn der Rand glänzt. Aber unter der glänzenden Oberfläche zieht ein anderer Strom auf. Einer, der die kommenden Jahre dunkel färben wird. 1914 beginnt der Krieg. Aktenstapel wachsen, Telegramme klackern. In Berlin leitet Fritz Haber ein großes Institut. Er glaubt, Wissenschaft könne schnell einen Sieg erzwingen und vielleicht das Leiden verkürzen. Unter seiner Führung wird ein neuer, furchtbarer Gedanke praktisch gemacht. Giftige Gase an der Front. Es sind Zeiten, in denen viele irren, getrieben von Befehlen, vom Lärm der Kanonen und der Hoffnung, Leid kürzer zu machen. In den Hallen werden Zylinder gefüllt, Anweisungen geschrieben, Karten studiert. Die gleiche Klugheit, die Dünger möglich macht, wird nun auf einen Weg gelenkt, der Menschen schadet. Es ist eine Abzweigung in der Geschichte, die sich wie ein kalter Schatten auf die nächsten Tage legt. Bei Eipern im Frühjahr 1915 liegen Schützengräben wie Narben in der Erde. Als der Wind dreht, öffnen Soldaten Ventile. Ein gelbgrüner Schleier schiebt sich über das Feld. Husten, Panik durcheinandergerufene Befehle. Die Wolke nimmt den Atem, stiehlt Klarheit und Mut. Berichte werden geschrieben, Zahlen gezählt, Karten nachgezogen. Der Krieg hat eine neue, grauenvoll leise Waffe. Viele sind entsetzt. Andere nennen es eine Erfindung der Not. Doch in den Herzen jener, die den Nebel sahen, bleibt ein Schmerz, der nicht in Tabellen passt. In dieser Stunde wird sichtbar, wie dieselbe Kunst, Moleküle zu lenken, den Weg zu Brot oder zu Gefahr öffnen kann. Zu Hause in Berlin herrscht Stille, die schwerer ist als jede Maschine. Clara Immerwahr, selbst Chemikerin und Fritz Habers Frau, lehnt den Einsatz von Giftstoffen ab. Sie leidet unter dem, was die Wissenschaft hier tut. In einer sehr dunklen Nacht nimmt sie sich das Leben. Freunde sprechen leise darüber, Sprachlosigkeit füllt die Zimmer. Fritz fährt kurz darauf wieder an die Front. Es ist ein Riss, der nicht heilt. Die Geschichte trägt beides. Eine große Erfindung, die Nahrung schenkt, und eine schmerzhafte, folgenschwere Entscheidung im Krieg. In den Jahren danach werden viele über Schuld und Verantwortung nachdenken, über Wege, die man hätte anders gehen können. Nach dem Krieg kehren die Blicke zurück zu Feldern und Küchen. Viele Länder hungern, Rohstoffe fehlen. Da wird die Ammoniakgewinnung aus Luft erneut zum Anker. Fabriken füllen Säcke, Züge rollen, Schiffe tragen die Ladung weiter. Auf dem Land wachsen Halme wieder kräftiger. Forschende zählen Erträge, vergleichen Böden, passen Mischungen an. Die Methode wird in anderen Ländern nachgebaut. Während die Welt tastend aus der Verwüstung tritt, bleibt etwas zuverlässig. Die Reaktion, die Luft bindet und den Boden nährt. Sie ist keine Lösung für alles, aber ein starkes Werkzeug in Händen, die sorgsam damit umgehen. Und genau hier beginnt die lange, widersprüchliche Nachgeschichte von Fritz Habers Lebenswerk. Für die Ammoniaksynthese erhält Fritz Haber den Nobelpreis für Chemie für das Jahr 1918, überreicht im Jahr darauf. Eine Medaille, eine Urkunde, Worte des Lobes und auch Stimmen des Zweifelns, die seine Kriegsrolle nicht vergessen wollen. Beides steht nebeneinander, manchmal wie zwei Hände, die nicht recht wissen, ob sie sich halten oder loslassen sollen. In seinen späteren Vorträgen spricht Haber über Luft als Schatzkammer, über Verantwortung, über das, was Technik vermag. Er wirkt oft ernst und müde, doch wenn er über Reaktoren, Katalysatoren und saubere Gase spricht, leuchtet der alte Funke wieder auf, wie eine Flamme, die den richtigen Abstand zur Düse gefunden hat. In den 20er Jahren verfolgt Haber eine kühne Idee: Gold aus Meerwasser gewinnen, um sein Land wirtschaftlich zu entlasten. Auf Schiffen werden Wasserproben gezogen, in Labors gefiltert, gewogen, noch einmal geprüft. Es klingt wie ein Märchen aus Salz und Geduld. Doch die Wirklichkeit ist nüchtern. Der Goldgehalt ist viel geringer als gehofft. Die Berechnungen zeigen, dass sich die Mühe nicht lohnt. Haber bricht das Projekt ab. Er notiert die Ergebnisse, ordnet die Fläschchen, legt die Stifte in die Schublade. Auch das gehört zur Wissenschaft, ein Weg, der nicht ans Ziel führt, aber Spuren hinterlässt, die anderen zeigen, wo nicht mehr gesucht werden muss. In seinem Institut in Berlin-Dahlem arbeiten viele kluge Köpfe an Gasen, Reaktionen, an Methoden, die Krankheiten und Schädlinge eindämmen sollen. Ein Insektizid auf Blausäurebasis wird als Mittel gegen Läuse und Schädlinge entwickelt, um Seuchen zu verhindern. Jahre später werden Verbrecher ein ähnliches Mittel für grausame Taten missbrauchen. Diese dunkle Missbrauchsgeschichte liegt nach Habers Tod und gegen seinen Willen. Doch sie erinnert daran, dass Erfindungen Wege nehmen können, die ihre Urheber nicht wollen. Zwischen Glas und Gleichungen lebt immer die Frage: Wohin führt das, was hier entsteht? In den Fluren riecht es nach Lösungsmitteln, die Kreide knirscht und draußen rauscht der Wind durch die Bäume des Gartens. Die Arbeit geht weiter. 1933 verändert sich Deutschland. Neue Gesetze schließen jüdische Wissenschaftler aus. Fritz Haber, der sich einst hatte taufen lassen und sich als deutscher Forscher sah, erkennt, dass er nicht bleiben kann. Er reicht seinen Abschied ein. Kisten werden gepackt, Bücher gebündelt, ein Leben in Schubladen verlegt. Am Bahnhof atmen Züge weiße Wolken aus. Kollegen drücken die Hand, manche wagen kaum den Blick. Haber reist nach England, spricht mit Forschern, sucht eine neue Aufgabe. Er ist müde, doch sein Geist wandert weiter. Briefe fliegen über Grenzen, Angebote werden abgewogen, der alte Rhythmus fehlt, das vertraute Labor ist fern. Und doch trägt er seine Arbeit wie einen inneren Raum bei sich. In England findet er für eine Weile Zuflucht, dann reist er weiter. Chaim Weizmann, ein bedeutender Chemiker, lädt ihn ein, in einem neuen Forschungsinstitut im Nahen Osten mitzuarbeiten. Die Aussicht auf ein ruhiges Labor, auf junge Menschen voller Fragen, lockt. Aber Habers Gesundheit bröckelt. Die Jahre in Druckhallen und Sorgenräumen haben Spuren hinterlassen. Er schreibt noch Briefe, skizziert Pläne, versucht, Kraft zu sammeln. Die Worte klingen immer leiser. Der Strich des Füllers wird dünner. Ein Leben, das so viele Flammen entzündet hat, sucht ein letztes Mal nach einem Platz, an dem Denken wieder wie Atmen sein könnte. Basel, ein kalter Januar im Jahr 1934. Ein Hotelzimmer, ruhig, mit Blick auf einen Fluss, der träge vorbeizieht. Fritz Habers Herz ist schwach. Er wird 65 Jahre alt. In dieser Stadt endet sein Weg. Keine große Geste, kein helles Finale. Eher ein leises Ausatmen, das wie das Löschen einer Flamme wirkt, wenn die Luft ausgeht. In Archiven bleiben seine Notizbücher, in Fabriken seine Reaktoren, in Feldern die Düngerspuren. Und in Menschen eine schwierige Erinnerung, dass große Klugheit große Verantwortung braucht. Das Leben hat ihm das eine geschenkt und ihn schmerzhaft an das andere erinnert. Heute wächst Weizen auf Ebenen, die sich bis zum Horizont ziehen. Reisfelder schimmern wie Spiegel. Viele Forschende sagen, dass ein großer Teil des Stickstoffs in den Körpern der Menschen aus Ammoniak stammt, das mit der Methode von Haber und Bosch hergestellt wurde. Es ist, als trüge ein Brotlaib einen Hauch Himmel in sich. Gleichzeitig wissen Bauern und Wissenschaftler, dass zu viel Dünger Flüsse belastet, Seen kippen lässt, Böden müde macht. Also wird abgewogen, gemessen, neu gedacht. Aus dem ersten großen Schritt ist eine Aufgabe geworden, die weitergeht. Das richtige Maß zu finden, damit Erträge steigen und die Natur atmen kann. In modernen Laboren stehen heute andere Geräte, doch die Fragen ähneln sich. Wie lässt sich Energie sparen? Wie lassen sich Katalysatoren verbessern? Wie kann man Stickstoff noch klüger nutzen? Auf Schirmen tanzen Daten. Doch die stille Kunst bleibt dieselbe. Hören, wenn ein Ventil falsch sinkt, sehen, wenn ein Papierstreifen die Farbe wechselt, verstehen, was eine Zahl wirklich bedeutet. Die Geschichte von Fritz Haber ist Teil dieser Arbeit. Sie lehrt, dass eine Reaktion mehr ist als eine Formel in einem Buch. Sie hat Gesichter, Felder, Küchen und Klassenzimmer. Sie kann heilen und sie kann verletzen, wenn sie falsch gelenkt wird. Von Europa über Asien bis Afrika rollen heute düngende Stoffe in Säcken und Silos. In manchen Dörfern beginnt eine Saison mit der Ankunft eines Lastwagens, in dem kleine Körner wie helle Sterne liegen. Andere Orte setzen auf kluge Fruchtfolgen, mischen organischen und mineralischen Dünger, um Böden lebendig zu halten. Überall aber spürt man die unsichtbare Linie zurück zu jenem Tröpfchen im Karlsruher Labor. Technik wandert, Ideen wandern, Verantwortung wandert mit. Ein Mittel, das Leben stärken soll, braucht Hände, die es weise einsetzen. Und eine Welt, die zuhört, wenn Flüsse zu still werden und Seen zu leise um Hilfe bitten. In Schulräumen lernen Kinder heute Wörter wie Katalysator und Stickstoffkreislauf. Sie hören von einem Mann, der die Luft als Schatz sah und von einer Zeit, in der dieselbe Luft zum Träger von Gefahr wurde. Lehrer erklären, wie Reaktoren funktionieren, warum hoher Druck nötig ist und wieso Eisen ein guter Mittler zwischen den störrischen Gasen ist. Und sie erzählen, dass ein Nobelpreis kein Schlussstrich ist, sondern ein Komma. Danach geht es weiter mit neuen Fragen. Zwischen Kreidestaub und flackerndem Beamerlicht liegt derselbe Zauber wie damals im Schein eines Gasbrenners. Der Zauber, das Wissen die Welt verändern kann. Wenn Regen die Felder streichelt, wenn Körner im Speicher leise rieseln, dann liegt in diesem Klang auch ein Echo aus einem Labor voller Rohre. Die Geschichte von Fritz Haber ist keine einfache Heldensaga. Sie ist ein Feldweg mit Abzweigungen. Auf dem einen wachsen Halme, auf dem anderen lagern dunkle Wolken. In diesem Geflecht steht ein Mensch, begabt und fehlbar, anerkannt und angefochten. Was bleibt, ist die Aufgabe, klug zu wählen, wohin die Kraft der Wissenschaft fließt. Aus Luft Brot zu machen, ist groß. Aus Wissen Güte zu formen, ist größer. Beides gehört zusammen, wenn die Welt satt und menschlich sein soll. Am Ende führt der Weg noch einmal zurück zum Anfang. Zu einem Laden mit Fläschchen, zu Kreide und Feuer, zu Geduld und dem Mut, gegen ein hartes Nein anzudenken. Fritz Haber zeigte, dass in der Luft, die alle teilen, Kräfte wohnen, die Felder nähren. Er zeigte auch, wie schmerzhaft Wege werden, wenn Verantwortung fehlt. Zwischen diesen beiden Wahrheiten spannt sich sein Leben, wie ein Draht zwischen zwei Masten. Darauf schwingt die Frage weiter: Wie nutzt man eine große Gabe so, dass sie Leben schützt? Diese Frage begleitet jeden, der mit Ideen arbeitet, die stark genug sind, die Welt zu verändern.